Aber wir lassen uns einfach reinfallen in den Strudel des Lebens.
Den Strudel des Lebens.
Mit Alex und Daniel. Herzlich willkommen zu Tagträume groß, Folge 46.
Ich finde das schön, dass wir mittlerweile einfach so mitten im Gespräch reinsteigen.
Ich finde es auch mega. Ich werde auch einige Sachen reinschneiden von denen, wo du gesungen hast.
Ja, ich bitte darum.
Kein Problem.
Was habe ich denn zum Beispiel gesungen?
Ich bin doch keine Sabine. Scheiße.
Das ist ein Hit, ich sag's dir.
Und wir haben den Champagner noch gar nicht aufgemacht.
Ja, hört sich ein bisschen so an, ne?
Ich hatte Geburtstag. Wir sagen nicht, wie alt ich geworden bin, weil ich bin da bin ich eine Diva. Da hört's auf. Aber es gibt Champagner, deswegen. Also ich habe schon mehrere Champagnerflaschen leer, bis seitdem ich geworden bin.
Alter, du warst im Urlaub. Du warst. Ja. Darüber können wir sprechen. Wir haben eben nämlich kurz im Vorgespräch kurz überlegt, was gibt es eigentlich zu erzählen? Und wir fangen einfach mal an. Und jetzt gerade fällt mir ein, du warst ja eine Woche nicht da. Was gibt es denn besser zu erzählen, als wie dein Urlaub war?
Witzig, Reisen ist ja auch immer eine Thematik gewesen, ne? In der Vergangenheit. Du warst ja auch mal ein Jahr auf Welttour. Ich glaube, die erste Folge ging sogar Tagträume groß. Hier geht's ja vor allen Dingen darum, größenwahnsinnige Ziele in Realität zu verwandeln.
Ja.
Das ist ja der Inhalt des Podcasts. Und Reisen ist ja auch immer so ein Teil von diesem ganzen sich Träume erfüllen. Und ich habe mir auch einen kleinen Traum erfüllt. Bin ich das erstmal im Camper rumgereist, wo man so im Auto pennen kann, mit eigener Küche und Kühlschrank fürs Bier. Und ich war jetzt leider nur eine Woche unterwegs, es war ein bisschen wenig. Ah, es war saugeil.
Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du auf der Hinfahrt schon irgendwas zerlegt am Auto?
Ja, ich habe die Solarplatte vom Dach abgefahren. Also ich musste meiner...
Wie kann man denn was vom Dach abfahren?
Ich musste meiner Verteidigung nämlich sagen, dass das gar nicht im Urlaub direkt passiert ist, sondern tatsächlich bevor wir gestartet sind.
Das fängt ja gut
an. Und zwar
an.
Auf dem Parkplatz der Waterfront.
Ah ja.
Da gibt es nämlich so einen Höhenbegrenzer, was ich bis heute nicht verstehe, weil warum sollte da kein großes Auto direkt nah an die Waterfront ranfahren dürfen. Check ich schon mal nicht.
Mhm.
So, Punkt 1. Dann hätte ich vermutlich durchgepasst, aber was ich nicht wusste, dass zu der Höhe, die das Fahrzeug eigentlich hat, noch eine Solarplatte kam, von der ich aber nichts wusste. Ich wusste nicht, dass das Ding Solar hat. So.
Aber wie hoch war denn die Solarplatte?
Ja, es hätte so oder so vielleicht ein bisschen geschrabbelt, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, bin der festen Überzeugung, dass ich ohne Solar, also es ist ja eh so ein Plastikdach, weißt du, da wo man so drin pennt oben. Und da wäre ich auf jeden Fall an diesem komischen Höhenbegrenzer vorbeigekommen, aber die Solarplatte hat es nicht geschafft. Und was auch richtig dreist, wir sind ja Tour-erprobt, wir sind ja mit Fuck Marvin in der Vergangenheit auch durch zahlreiche Höhenbegrenzer gefahren und unter anderem auch mal im im Parkhaus des Justizministeriums stecken geblieben. Kein Spaß mit dem Transporter.
Was macht man, wenn man mit einem Transporter im Parkhaus stecken bleibt?
Die Antwort ist ganz einfach.
Absoluter Albtraum.
Weiterfahren. Einfach weiterfahren.
Aber dann kommt man ja auch nicht wieder raus, oder?
Aber ich glaube, es ist doch, es ging. Ich sag mal so, ne? Raus kommst du immer.
Ich stelle mir immer so vor,
das wie war 2014 oder so, nee, 2013 ist verjährt.
Ich stelle mir immer so, wie der Security dann so sitzt an seinem Bildschirm und sieht so die Einfahrt und dann kommt ihr da so und denkt sich so, holy shit, was machen die da? Und fahren die einfach so durch.
Ja, das war spannend. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir sind schon zahlreiche Male durch so Höhenbegrenzer gefahren und eigentlich sind die immer aus Plastik. Also, dass man wirklich gegenfahren kann, um zu merken, dass was nicht stimmt. Aber auf diesem verkackten Waterfront-Gelände ist es halt einfach so ein richtig schön massives Vierkant. So ein Stahlvierkant.
Geil.
Und da, das ist eigentlich schon, also eigentlich müsste ich die anzeigen.
Und, ja, mach
weil
doch
das
mal.
Weil das ist ja deren Schuld.
Bin gespannt. Das ist auch ein guter Podcast-Inhalt eigentlich, wie dieser Rechtsstreit weiter verläuft.
Ich muss ehrlich sagen, ich hätte gerne die Videoaufnahme, weil es gibt ja bestimmt so Überwachungsbilder.
Ja, das meine ich ja gerade mit.
Das ist ja schon fast ein Musikvideo.
Und sieht den ganzen Tag Leute, wie die irgendwo gegenfahren. Das finde ich eigentlich geil. Das ist ein bisschen so wie in unserem neuen Büro. Wir haben ein neues Büro mit Fumps am Stern.
Stimmt, du arbeitest, muss man ja auch dazu sagen, du arbeitest auch für Fumps.
Genau. Fußball. Haben wir ja schon mal erzählt, glaube ich, dass der Kontakt quasi auch über diese ganzen Connections hier zustande gekommen ist, wofür ich immer noch sehr dankbar bin.
Ja, du stehst ewig in meiner Schuld.
Ja. Aber das ist ja direkt am Stern und der Stern ist für alle Nicht-Bremer der schlimmste Kreisverkehr, den man sich vorstellen kann, in dem sowohl Fahrräder als auch Autos als auch Straßenbahnen durcheinander fahren. Und es gibt jeden Tag mindestens einen Unfall. Und da kann man, also mittlerweile kann man ein Trinkspiel draus machen aus Hupen, Sirenen, Unfälle und irgendwie anderweitige Geräusche.
Hat auf jeden Fall jemand den Nobelpreis für Städteplanung für bekommen.
Definitiv. Das ist richtig krass. Also da wird es nie langweilig, wenn man auf diese Kreuzung guckt. Egal. Du wolltest ja eigentlich mit dem Camper runterfahren zum Chiemsee.
Zum Chiemsee, zu Hans Martin.
Bist aber ganz woanders gelandet. Wie kam das?
Naja, wir wollten eigentlich zu meinem allerersten Produzenten, Hans Martin Buff, der war hier auch schon mal. Nee, der bei dem war die Folge kaputt.
Das war richtig.
Mit dem
traurig,
müssen wir nochmal eine Folge machen. Zu dem wollte ich runterfahren. Ich musste ihm übrigens immer noch absagen. Ich habe ihm noch nicht mal abgesagt.
Oh nein.
Ich bin der schlechteste Mensch. Er hat noch drunter kommentiert, wann kommst du eigentlich? Und ich hab's voll vergessen.
Also er sitzt jetzt jeden Tag
wartet auf mich, heizt den Grill an.
In seinem Schaukelstuhl.
Fuck, Alter.
Und wartet, wann kommt er wohl?
Ja,
oh Gott, wie traurig.
Oh fuck, Alter.
Da solltest du eigentlich jetzt direkt dir aufschreiben.
Ich rufe ihn gleich an.
Ja, auch gut.
Auf jeden Fall wollte ich eigentlich runterfahren. Das war so der Plan. Und dann aber nur einen Tag. Die Planung war ja so Sächsische Schweiz, dann irgendwie im Bayerischen Wald und dann Chiemsee unten und dann wieder zurückfahren. Letztendlich sind wir dann irgendwie Richtung Leipzig runtergefahren und waren in so einem kleinen Dorf, Bad Schmiedeberg. Ich glaube, erzähle ich leider noch eine Story zu, aber da waren wir auf jeden Fall an so einem schönen See und es war mega nice und dann sind wir halt einfach heftig versackt in der Region. Letztendlich sind wir nochmal in so ein kleines weiteres Kaff gefahren, Torgau, und das war's dann.
Das ist aber geil.
Hat gereicht eine Woche, Alter. Wir hatten ja kaum Zeit.
Ich finde es total geil, wenn man einfach so losfährt und guckt, wo man so bleibt. Wir haben das ja damals auf dieser Weltreise, waren wir unter anderem in Neuseeland. Und da gab es ja auch so, hatten wir auch kein wirkliches Ziel und sind dann auch einen Tag einfach an so einem See gestrandet und haben so gesagt, ja, lass aber nicht weiterfahren. Und dann einfach so zu sitzen und sich zu überlegen, was machen wir jetzt überhaupt heute?
Ihr hattet auch so einen Camper?
Ja, wir hatten in Neuseeland auch so einen Camper, genau.
Ach, so nice, oder?
Und dann sind da so dämliche Sachen entstanden, wie irgendwie versuchen, Steine irgendwo da hinzuwerfen und wenn man schafft, trinkt man Bier und so. Solche Sachen, die man als Jugendlicher macht, wenn man zu viel Zeit hat, wenn man einfach so rumsitzt und einem langweilig ist, weil jetzt gerade, wenn man so getrieben ist mit so 1000 Projekten, kennt man ja das Gefühl von Langeweile gar nicht mehr und einfach an einem Ort zu sitzen, wo man gar keine Möglichkeit hat, irgendwas gerade zu machen, was man sonst immer macht, mit dem Handy rumhängen oder so immer. Ja. Dann kommt man auf so Ideen wie Dinge irgendwo gegenwerfen oder so, was so voll so wieder so kindliche Triebe fast schon sind. Und das ist irgendwie geil. Langeweile ist zwischendurch auch mal echt entspannt.
Voll nice. Wobei ich ja sagen muss, dass einer der schönsten Teile dieses Trips, ich habe zu meinem Geburtstag eine PlayStation 4 bekommen und einer der schönsten...
Product Placement.
Ah, sorry. Sony.
Aber Xbox auch toll.
Naja, kommt drauf an, wer diesen Podcast irgendwann mal sponsert. Ich glaube, dafür geht es zu wenig um Games. Aber einer der schönsten Momente auf jeden Fall war, bei Sonnenschein mit offener Campertür im Camper sitzen und PlayStation 4 The Last of Us 2 zocken. Den ganzen Tag.
Das
und dabei halt einfach irgendwie chillen. Und wenn dann so ein laues Lüftchen reinweht. Und eigentlich ist es wie draußen zocken. Und ich finde, das ist übrigens ein Ding, was die Welt dringend noch braucht. Ich habe zum Beispiel überlegt, wie geil wäre das, wenn du so Twitcher wärst und als Alleinstellungsmerkmal würdest du aus einem Camper heraus irgendwo auf der Welt immer zocken. Das wäre mega. Und du hättest dann so noch so eine Außenansicht vom Camper,
geil,
was so abgeht, wenn so der Kojote vorbeiläuft oder so, weißt du?
Ja.
Das wäre mega. Das ist auf jeden Fall einer der schönsten Parts irgendwie an dem Urlaub. Einfach PS4 zocken, drinnen und draußen gleichzeitig. Das war mega.
Geil.
Ja, und dann sind wir da auf jeden Fall in der Region versackt. Sind einen Abend war ich da essen, in so einem Lokal. Und dann waren da so eine Männergruppe und die haben dann halt irgendwie, waren ganz witzig drauf. Dann kam man irgendwann ins Gespräch und sie meinten dann halt so, ja, wo wart ihr denn jetzt so? Und dann meinten wir so, ja, Bad Schmiedeberg. Und dann meinten die so, ach, wart ihr auch bei der Bücherverbrennung?
Was?
Ja, voll komisch, also, ne? Also, und dann fingen die halt an zu lachen und die meinten halt so, ja, Bad Schmiedeberg wäre halt, also an alle Bad Schmiedeberger da draußen, wenn ihr anderer Meinung seid, lasst es uns wissen. Aber die meinten halt, ja, ist so ein bisschen so ein Nazi-Dorf. Und die meinten das halt so witzig, weißt du, so ironisch, viel böse ironisch, so nach dem Motto, Bad Schmiedeberg ist so, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, so. Und dann habe ich natürlich sofort Bad Schmiedeberg gegoogelt und dann habe ich einen Zeitungsartikel gefunden. Die Überschrift war Oma verprügelt Nazi. Und das war schon mal gut. Weil der Nazi irgendwelche Schausteller beleidigt hat. Und dann dachte ich mir, es gibt coole Leute in Bad Schmiedeberg.
Es gibt auf jeden Fall coole Omas anscheinend.
Dann. Anscheinend gibt es da richtig gute Omas. So, und das war auf jeden Fall so, das waren unsere zwei Spots, so, wo man so gechillt hat auf jeden Fall.
Geil. Jetzt bist du wieder da und bist voller Tatendrang für alle Dinge, die da jetzt so kommen.
Vor allem, ich hätte mir eine Woche mehr gewünscht. So, einfach noch eine Woche mehr auch unterwegs irgendwie noch mehr Mucke machen, weil da bin ich ehrlich gesagt voll wenig zugekommen, weil ich voll auch irgendwie keinen Bock hatte.
Ich finde ja immer, man erkennt einen guten eine gute Urlaubslänge daran, dass man keinen Bock mehr hat auf Urlaub.
Also ja, voll.
Dass einem irgendwann Urlaub auf den Sack geht und man sich denkt, ja, jetzt bin ich auch zu erholt, jetzt habe ich wieder Bock auf Arbeiten. Und das ist meistens so der Punkt, wo man sich denkt, alles klar, jetzt geht's wieder zurück und jetzt habe ich wieder Bock auf Hasseln. So.
Voll.
Ist mega. Aber jetzt geht es wieder ans Werk und jetzt gerade stehen ja quasi diese der Release von den Acoustic Sessions quasi an, ne?
Genau, wir haben ja schon von einer Ewigkeit schon wieder, ne? Haben wir drei.
Wie lange ist das her?
Ich habe keine Ahnung. Im Mai oder sowas?
Krass.
Ich glaube Ende Mai oder so.
War auf jeden Fall voll Corona.
Ja, mitten Hochzeit. In Corona-Zeit. Nein, wir haben keine Musikvideos während Corona gedreht.
Ja, doch, mit Abstand.
Ja, genau, das stimmt.
Sieht man doch da drauf auch.
Ja, stimmt. Wir hatten auch getrenntes Catering und sowas. Haben uns schon gut dran gehalten.
Schön wäre es, wenn es ein Catering gegeben hätte.
Hä, was? Es gab Lunchboxen. Ich habe den ganzen Abend vorher geschnibbelt in der Küche.
Ah ja, ich war an dem Tag
auch selber nicht dabei.
Ich habe nur das Equipment dahin gefahren und bin wieder gefahren.
Stimmt.
Aber das ist alles zu wirr. Also, was haben wir gemacht? Wir haben eine Lagerhalle quasi in der alten Tabakfabrik, da wo auch mal unser versuchtes Office stattgefunden hat, wo auch schon der Videodreh von Ich kann es nicht mehr hören stattgefunden hat, wo quasi das ganze Set da eigenständig gebaut wurde. Und das ist einfach ein riesiges Gelände, wo jetzt das umgebaut wird in Büroräume und da stehen wahnsinnig beeindruckende Hallen einfach leer, weil daraus irgendwann mal was entsteht sozusagen. Und eine davon hast du quasi ausgesucht mit irgendeiner Verbindung, wie auch immer das wieder zustande gekommen ist.
Ja, voll.
Hast die Schlüssel quasi fürs Wochenende bekommen und dann konnten wir da rein.
Ich habe über das, tatsächlich über den Ich kann es nicht mehr hören Videodreh, hatte uns ein Typ mal in diese Halle reingelassen. Lieben Gruß an der Stelle und an den Hendrik. Und der war dann, da hat man Ewigkeiten nichts voneinander gehört. Und letztes Jahr auf meinem Geburtstag war hier Andrea von Musikszene Bremen bei mir zu Besuch auf dem Geburtstag. Und die hat ein paar Leute mitgebracht. Unter anderem halt eben ihn, der für Justus Grosse sich um die Verwaltung von diesem riesen Fabrikgelände da irgendwie kümmert.
Das sind immer die besten Leute, die so ein paar Leute mitbringen zum Geburtstag.
Und dann dachte ich so, wenn der Typ auf meinem Geburtstag war, kann ich den auf jeden Fall nochmal nerven. Und habe ihn dann einfach angerufen, gefragt, so ey, wie sieht's aus? Hast du mal Schlüssel? Und genauso war es dann auch. Also hat uns reingelassen, eine mega Halle, so eine lichtgeflutete Halle, wo früher halt so Zigaretten drin gedreht wurden tatsächlich.
Ja, man sah sogar auf dem Boden noch so die Silhouetten der Maschinen.
Ja, mega, ne? Und das war so ein Holzboden richtig, ne?
Genau.
War das. Und genau, auf dem Instagram-Profil könnt ihr auch die Bilder sehen. So, man sieht da ein bisschen die Halle. Ja. Und haben da dann drei Songs einfach als Akustikversion gedreht.
Und einen kurzen Ausschnitt, den gab es ja schon zu sehen, ne? Von Luftschloss gab es schon bei Instagram.
Genau, mit so Gitarre, aber das war ja letztendlich nicht die Session, sondern wir haben tatsächlich mit unserem guten Buddy Felix, der an den Keys gespielt hat und Marie eben in die Backings gesungen hat.
Ja.
Und da so eine reine Akustikversion.
Aber da konnte man optisch schon mal sehen, worauf es hinausläuft. So, da hast du ja deine gelbe Jacke schon an und man konnte so ein bisschen die Halle schon sehen, aber es war halt ich glaube, es war der Mikrofon-Sound von der Kamera tatsächlich, ne?
Genau. Wir haben es ja noch natürlich richtig mitgenommen. Also alles Keys abgenommen und Gesang abgenommen. Wobei man dazu sagen muss, ist halt eben jetzt nicht irgendwie fett ausproduziert oder was auch immer. Das ist wirklich eine richtig schön roughe Akustikversion und keine bearbeiteten Vocals und so. Also schon ein bisschen, ne? Aber jetzt, wir haben da jetzt nicht irgendwie eine High-End-Production draus gemacht, sondern wirklich bewusst alles mega rough gehalten und real.
Ich habe immer so einen Eindruck bekommen, wie viele Leute waren eigentlich an dem Tag quasi beteiligt an dem ganzen Ding? Weil wir haben ja quasi vor 2 Folgen, also vor 1,5 Jahren oder vor einem Jahr haben wir ja quasi, letzte Folge war ja der Videodreh zu High wie Kometen sozusagen, genau, wo ja wahnsinnig viele Menschen beteiligt waren, Statisten, aber auch von der Crew und von den Musikern und so weiter, waren ja wahnsinnig viele Menschen da. Wie war das dieses Mal? Kannst du das noch, wie viele Leute waren insgesamt beteiligt? Es war ja sehr, sehr übersichtlicher. Fandst du das angenehmer oder findest du das Chaos cooler?
Ja, also wir haben ja schon gesagt, so dass der letzte Videodreh mit zu High wie Kometen halt gleichzeitig so das gefühlte Ende von der ganzen Band auch irgendwie war, weil es auch komplett überfordernd war. Es war einfach viel zu krass, viel. Wir haben ja auch immer viel zu kranke Videos mit No Budget gedreht. Also wir hätten Videos, wo wir normalerweise irgendwie 20.000 Euro für gebraucht hätten, um es irgendwie realistisch gut umzusetzen, haben wir ja mit 2.500 oder 2.000 Euro gedreht und so ein Scheiß. Und das war einfach too much so. Und wir haben dieses Mal das Ding ohne Budget gedreht, ne? Also gar kein Budget und super geile Leute, den Lars dabei gehabt von der Firma vom Hörensehen. Die machen so pädagogische Filmprojekte an Schulen. Und es ist halt schon, wir sind da irgendwann mal aufgetreten bei denen auf so einem Contest und den angerufen und der war sofort mit im Boot, als er gehört hat, irgendwie, ich mach was, ich mach jetzt so Independent-Shit so und ist ein Wahnsinns-Kameramann, ein Wahnsinns-Fotograf auch und der hat sich bereit erklärt, das einfach für Umme zu machen, was super nice ist so und ansonsten hatten wir 3 Musiker da. Gesang, Backing-Gesang und Keys. Und ansonsten, naja gut, also Manager Olli war vor Ort, kam zu Besuch. Patrick hat noch Fotos gemacht, so ein bisschen nebenbei, so das Ganze begleitet. Am nächsten Tag haben wir dann ja auch noch so Pressefotos gemacht auf dem Gelände. Und eine Handvoll Leute. 5 Leute. Am Tagesmaximum waren es vielleicht 5 Leute mal. Und es war mega entspannt. Wir haben uns vorgenommen, von 10 bis 18 Uhr zu drehen. Maximal so. Es war so 8-Stunden-Tag, hatten wir uns so vorgenommen. Haben dann direkt am Abend vorher schon gesagt, komm, lass um 11 anfangen, scheiß drauf. Wir sind am Tag vorher nämlich schon da gewesen, haben alles aufgebaut. Mhm. Und da warst du dabei, ne? Und da haben wir auch geprobt, also so Generalprobe gemacht. Lief alles ohne Probleme, hat mega Bock gebracht und am nächsten Tag um 11 chillig angefangen und um 16 Uhr waren wir mit allem tutti kompletti durch, so. Und es war einfach nur mega, mega gechillt.
Ja, geil.
Weil es aber auch keinen Druck hatte, ne? Das ist ja das, was vorher mal so war. Weißt du, wenn du irgendwie also wenn du das Gefühl hast, du musst so damit irgendwas erreichen oder abliefern, das muss jetzt mega geil werden, mega heftig, weil du hast ja Label und alles und bla und das muss groß werden, dann passiert es auch mal schnell, dass mal ungeil wird. Weil du ja auch mehr, du stehst ja permanent unter Druck. Und ich finde immer, nichts ist wacker, als wenn du die ganze Zeit gestresst bist, obwohl du vor der Kamera sein sollst. Und du musst ja vor der Kamera, also es macht doch Spaß. Ich gucke mir Leute an, die irgendwie entspannt das tun, was sie lieben. Das gucke ich mir am liebsten an. Und das war ja manchmal, es ist ja, wenn du nur Stress hast die ganze Zeit, kannst du es ja gar nicht, du kannst ja gar nicht abschalten und einfach nur die Musik feiern. Und ich glaube, bei dem Videodreh ist uns das krass gelungen, einfach nur mega viel Spaß zu haben. Und es hat auch mega Bock gebracht. Und ich bin unfassbar happy mit dem Ergebnis.
Geil. Das Ergebnis werden wir diese Woche irgendwann, glaube ich, noch sehen. Ich weiß gar nicht.
Wir releasen diese Podcast-Folge ja wahrscheinlich direkt danach, nach der ersten Session.
Dann ist es jetzt schon online. Dann guckt es euch an. Und
genau, wer es noch nicht geguckt hat, kann es sich jetzt angucken. Es ist ein Song bis jetzt und es gibt noch weitere.
Geil. Man darf also gespannt sein. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, das, was ich gesehen habe, war auch sehr, sehr cool und war ein sehr, sehr entspannter Tag.
Ich fand es vor allen Dingen mit Abstand noch geiler. Ich hab's ja... Wenn du da quasi das so objektiv beurteilen musst und sagen musst, der Schnitt ja, der Schnitt nein, das Color Grading ja, das Color Grading nein, dann bist du so in so einem analytischen Modus und kannst es selber gar nicht richtig genießen so, sondern weil du auch so die ganze Zeit, du bist mit allem heftig kritisch, sowohl mit dem Song an sich, dann regst du dich auf, da habe ich ein bisschen schief gesungen und eigentlich stört es überhaupt nicht. Und das ist irgendwie das Color Grading noch nicht perfekt und da musst du mal ran. Und dann feierst du dann, kommt man so einen Modus, dass du die eigenen Sachen nicht feierst. Und wenn du dann mit einer Woche Abstand das nochmal guckst, denkst du auf einmal, boah, das ist ja echt voll geil. Und das ist super nice. Also ich bin sehr happy mit dem Baby und es ist sehr schön geworden. Das ist die Hauptsache.
Übrigens, was ich einen interessanten Aspekt daran finde, war ja so, dass wir darüber gesprochen haben, dass die Sorge so ein bisschen im Raum steht, dass wenn man Akustikversion quasi veröffentlicht und dann erst irgendwann die ausproduzierte Version, dass die Menschen, die Konsumenten sich irgendwie in die Akustikversion verlieben und dann, wenn die ausproduzierte richtige Anführungszeichen-Version rauskommt, die dann irgendwie als fremd sehen oder die dann nicht so feiern wie die Akustikversion davon. Das finde ich irgendwie, habe ich mir vorher noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, aber ich kenne den Effekt auf jeden Fall auch, dass ich mal eine Akustikversion von einem Song, ich weiß gar nicht mehr, was es war, bei Spotify als erstes gehört habe und dann irgendwann den richtigen und fand den richtigen dann voll scheiße.
Das ist gefährlich.
Hast du die Sorge immer noch?
Naja, wir machen ja den Song, den ich als erstes Single auskoppeln will, erstmal noch nicht als Akustikversion. Ne? Ja. Also den hauen wir. Also ich finde, die normale Reihenfolge muss sein, Single-Release und dann der Song als Akustikversion. Mhm. Aber ist ja eigentlich total fernab von der Realität, weil rein theoretisch releasest du ja, beziehungsweise du schreibst einen Song ja akustisch in der Regel. Mhm. Und dann machst du einen Song raus. Das heißt, eigentlich ist die Akustikversion ja viel näher dran an dem ursprünglichen Song.
Ja.
Aber wie gesagt, so wir machen jetzt einen, weil wir auch einen einfach veröffentlichen wollen. Das wollen wir ganz doll.
Weil wir auf heißen Kohlen sitzen.
Weil wir auf heißen Kohlen sitzen. Und dann werden wir versuchen, irgendwie möglichst zeitnah die erste Single zu droppen und anschließend vielleicht eben dann die beiden anderen Akustikversionen bringen.
Okay. So.
Weil ich finde auch, Akustikversionen sind cool, weil sie irgendwie den Song in einer sehr rohen Version präsentieren. So. Mhm. Aber die sagen ja null darüber aus, wie du als Künstler nachher klingen willst. Also Wenn ich auf die Bühne gehe, wie klingt denn das eigentlich? Und deswegen kann das auch schnell mal irreführend sein, ne? Dass man irgendwas anderes erwartet. Also nur weil ich jetzt Akustik-Songs release, heißt es jetzt nicht, dass ich jetzt ein Singer-Songwriter à la Philipp Poisel bin.
Heißt er nicht Poisel?
Ich glaube ja.
Ja, aber ich finde das spannend, weil das ist ja so ein Prozess, der jetzt ja gerade stattfindet, dieses, wie klinge ich eigentlich letztendlich fertig auf der Bühne?
Ja.
Also wie klinge ich als Akustikversion, ist halt weitaus leichter zu beantworten momentan. Und ich finde es irgendwie spannend, dass gerade halt hinter den Kulissen der Prozess immer noch läuft.
Sound finden und
Sound finden. Also immer noch, wie möchte ich, dass dieser Song, der jetzt ja schon als Akustikversion da ist, wie will ich, dass der fertig klingt am Ende? So, und das finde ich total schwierig und noch, also ich persönlich und noch schwieriger, wenn ich mich in dich hineinversetze, sozusagen, weil du ja, quasi so auf der Suche bist nach, wie soll es auch der Rest dann nachher klingen? Es soll ja eher so ein Gesamtwerk, was irgendwie in sich stimmig ist, am Ende sein. Und das ist halt wahnsinnig schwer zu entscheiden, irgendwann zu sagen, ja, das ist es jetzt, das hauen wir jetzt so raus. Obwohl man ja nie genau weiß, ob man das in 2 Monaten immer noch geil findet.
Der weise Produzent hat gesagt, ey Digga, das darf sich doch noch entwickeln, oder? Also natürlich, es ist ein Prozess so. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass das Beste, was du als Musiker machen kannst, ist niemals anzukommen.
Ja.
Weil der Moment, wo du da bist, fängst du an scheiße zu werden. Weil du ja irgendwie nicht mehr innovativ und kreativ bist.
Das gilt, glaube ich, aber auch für alles im Leben, oder?
Ja, vielleicht. Ja, kann sein. Das habe ich noch nicht rausgefunden für mich.
Ja, ich glaube, sobald man aufhört, an einer Sache zu arbeiten, weil man denkt, sie wäre perfekt, wird sie scheiße, glaube ich.
Voll. Oder sie fängt an, dich zu langweilen. So, ne? Das kann halt auch sein. Nö, und deswegen, ich glaube, ich bin schon ziemlich nah dran. Wir haben ja beide schon eine erste Produktion gehört.
Mhm.
Kann man ja auch sagen, von dem Song Luftschloss. Das ist jetzt gerade unser so ein bisschen unser Wunschkandidat für die erste Single. Weil wir hören den und wissen halt einfach, dass der geil ist. Und es gibt halt einfach kein Fragezeichen an dem Song. Ganz abgesehen davon lieben wir natürlich alle.
Das könnte Songs. Einem jetzt natürlich irgendwie auch ein bisschen als Arroganz vorgeworfen werden, aber ich glaube, es ist so...
Dass man seinen Song liebt?
Naja, das wollte ich jetzt gerade im zweiten Teil des Satzes sagen. Ich glaube, es ist so wichtig und das war ja, wir haben ja im Vorfeld auch so ein bisschen gesprochen, so was wollen wir unbedingt mit diesem ganzen Ding und eine Voraussetzung dafür, dass wir was machen, war immer, dass wir das selber geil finden.
Das muss mega geil sein.
Dass wir es feiern und eigentlich Voraussetzung ist, dass ich es meinen Eltern oder was ist, wem auch immer schicken kann, mit einem richtig geilen Gewissen zu sagen, darauf sind wir voll stolz, hört das mal an, wir feiern das voll und das muss die Voraussetzung sein und das ist einfach, bei diesem Song für mich und für dich auch einfach gegeben. Und das ist einfach ein wichtiges
Zeichen. Du musst als Musiker auch dein größter Fan sein. Ich glaube, es geht gar nicht anders.
Ja.
Dein Lieblingssong muss immer dein eigener sein. Und zwar die letzte Single-Veröffentlichung.
Obwohl ich auch glaube, dass es Musiker gibt, die ihre eigene Mucke richtig scheiße finden, aber das machen, weil es funktioniert. Oder?
Echt?
Glaube ich. Habe ich so.
Oh, ja, okay, vielleicht so Profitgeier, ne? Aber.
Oder halt so, so als das, dieses seit 40 Jahren machen und dann die Songs.
Ja, klar, die damit. Aber die damit noch quasi Geld verdienen, ne?
Und dann sich die sich eigentlich hassen, aber dann irgendwie noch spielen.
Das muss ich rauskratten.
So. Ach, das gibt's schon im Internet, die Story.
Naja, auf jeden Fall sind wir sehr happy mit dem Ergebnis. Und wie gesagt, es ist mega, mega krasser Prozess, irgendwie dann damit auch rauszugehen und zu sagen, so, das ist jetzt der Status quo.
Ja.
Aber ich glaube, wir haben echt auch coole Leute am Start, die das irgendwie mitbegleiten, die total da mitgehen. Wie gesagt, nochmal dickes Danke, Lars, wenn du das hörst. Das ist echt mega geworden. Und für Lau habe ich sowas in meinem Leben noch nicht bekommen. Also fettes Dankeschön. Und und dann gucken wir, wie das Ganze weitergeht. Und bleiben hier auf jeden Fall im Podcast irgendwie am Start und dran.
Definitiv. Apropos Podcast, wir haben Zuschriften erhalten. Unter anderem den Hinweis, dass wir in dieser Folge das Geheimnis lüften müssen, wie man aufs Deichbrand kommt. Ohne Hilfe eines Labels.
Ohne Label, ohne krasse Booking-Agentur. Nur durch die pure Kraft des Willens.
Und anscheinend einen großen Zufall. Was für ein Zufall war es?
Okay, also wir haben in irgendeiner Folge, mal versprochen, dass wenn, ich glaube, es sollte die 100. Folge sein. Ich finde es eigentlich eine Frechheit, dass wir das jetzt gerade vorziehen, aber ist okay.
Wir denken uns was anderes aus für die 100. Folge.
Dann erzählen wir eine andere Story, wie wir aufs Deichbrand gekommen sind.
Und da kommt Ed Sheeran.
Wie wir es geschafft haben, Ed Sheeran zu verführen.
Genau, die Geschichte kommt dann.
Das wird krass. Das glaubt uns keiner. Das war ja so ein großer, großer Erfolg und Traum irgendwie immer, besagter Punkt auf der Löffelliste mal auf dem Deichbrand zu spielen. Ja. Und aber das war so weit out of reach, so das war klar, dass man das niemals schafft, bis man nicht irgendwie mal eine richtig krasse, funktionierende Single hat oder sowas. Mhm. Und was aber lustig ist, ich habe vor Ewigkeiten, wann war das irgendwie, 2014 oder sowas, fand so ein Contest, so ein Campus, es hieß Red Bull Campus Musikanten. Und der sollte halt irgendwie, das war so ein Contest für Bands, wo die halt irgendwie mit so einem Voting-System auf dem Campus der Bremer Uni gespielt haben. Mhm. Und ich glaube, ich saß in der Jury. Ich glaube, ich war in der Jury. So war ich vorher, haben wir irgendwas gewonnen, keine Ahnung, im Contest Live in Bremen oder so muss es gewesen sein. Und dann haben die mich halt gefragt, ob ich Bock hätte, in der Jury zu sitzen. Haben wir auch so eine Stimme als Jury gehabt. Und eigentlich sollte Nico Suave, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ziemlich geiler Rapper, sollte das Ganze dann moderieren.
Mhm.
Und Nico Suaves Zug hatte aber Verspätung. Und dann wurde es ein bisschen unruhig, weil halt niemand das moderieren konnte. Und weil es halt auch teilweise so ein bisschen unangenehm still wurde und irgendwie war es alles so, ein paar Leute haben dann versucht, das so zu moderieren, aber die konnten das halt auch nicht. Und es wurde halt so, ich weiß nicht, kennst du diese Momente, wo so Shows richtig unangenehm werden?
Ja, auf jeden Fall.
Das war genau der Fall. Und dann kam irgendwie so eine blonde Dame auf mich zu und haut mich so an und fragt, kannst du irgendwie helfen? Einfach so, kannst du irgendwie helfen?
Das war die Frage.
Ja, kannst du irgendwas machen oder so?
Boah, wenn man solche
Fragen... Weil das war voll, und ich wusste auch nicht, wer das war. Und dann sag ich, hey, was soll ich machen? Ja, irgendwie, keine Ahnung, kannst du moderieren oder so? Und ich habe gesagt, nö, keine Ahnung, aber mach ich. Und dann habe ich halt...
Ja, wenn du eins kannst, dann labern.
Genau, siehst du, das kann man hier live hören.
Ja.
Und dann habe ich auf jeden Fall ein Mikrofon in die Hand gedrückt bekommen und habe halt einfach das Ding moderiert so. Und bis dann irgendwann die Rettung in Form von Nico Suave kam und dann das weiter moderiert hat und ich aber weiter mit moderiert habe und am Ende Nico Suave oder sie oder sowas dann fragte, wollt ihr nicht mal was machen? Und dann hat halt DJ was aufgelegt oder die Gewinnerband hat gespielt und Nico Suave hat einen Part gerappt und ich habe einfach einen Part gefreestyled.
Okay.
Und dann kam wieder die Frau am Ende zu mir und meinte, Alter, ich bin dir so unendlich dankbar. Es ist so mega nice, dass du geholfen hast. Und wie krass war eigentlich dein Part, dein Rap-Part so. Und dann habe ich so, Dankeschön. Aber so, wer bist du denn du überhaupt? Und dann hat sie sich halt vorgestellt, ich glaube, sie hieß Niki. Und Niki war halt zuständig für den kompletten Culture-Bereich Norddeutschland von Red Bull. Also halt so mit, keine Ahnung, so Management Red Bull. Und die hat immer gesagt, wenn ich dir einen Gefallen tun kann irgendwann mal, dann komme ich auf jeden Fall auf dich zurück. Und siehe da, besagtes Jahr, in dem das Deichbrand feststand, haben die dann quasi ihr Versprechen eingelöst und uns tatsächlich mit dem Red Bull Tourbus aufs Deichbrand geholt.
Geil.
Und es war halt, wie gesagt, es war ein Zufall. Ich konnte halt in einer Notsituation helfen und es war zufällig jemand krass, der krass irgendwie viel zu sagen hat, dem ich geholfen habe, ohne es zu wissen. Und die hat uns dann aus Deichbrand gebracht.
Das stützt doch wieder die Karma-Theorie. Das alles.
Ey, voll, Alter. Volles Rohr. Ich glaube doch mega dran. Ja, das ist die Geschichte in kurz. So, es gibt natürlich noch irgendwie ein paar andere Leute. Ich bin dazu gekommen, weil ich den Leo irgendwie ganz gut kannte, der das Ganze organisiert hat. Mhm. Und der hat mich dann halt in diese Jury reingeholt. Ist auch wieder ein Zufall gewesen, ne? Und deswegen 1000 Zufälle und am Ende dann halt eben auf dem Deichbrand gelandet, auf dem Red Bull Tourbus vor zigtausend von Leuten. Und das war eine Wahnsinnserfahrung und ein Haken auf der Löffelliste.
Geil. Haben wir die Geschichte auch. Ich kannte die Geschichte tatsächlich auch.
Echt nicht?
Noch nicht, nee.
Das ist meine Lieblingsgeschichte. Eine der besten.
Siehst du mal, was ich dir bedeute.
Nee, wieso? Du hast nie gefragt. Denk mal darüber nach, was das bedeutet. Ja, liebe Leute, ich bin sehr froh, dass ich endlich die Wahrheit sagen konnte über das Deichbrand-Mysterium. Und,
das ist eine gute Geschichte.
Stell dir mal vor, die wäre erfunden.
Jetzt verunsicherst du mich krass.
Das ist ja krass, oder?
Wie X-Faktor, das Unfassbare.
Du musst jetzt raten. Ratet doch mal, ihr dürft jetzt, wer Bock hat, schreibt mal in die Kommis, ob ihr glaubt, Wahrheit oder
also
Lüge.
Also wenn es eine Lüge ist, hast du die sehr selbstbewusst vorgetragen.
Ich habe mal so ein Interview gesehen mit so einem Typen, der heißt Dr. Nasher, ist der Lügenpapst. Und der sagt, der beschreibt, wie er Lügen enttarnt. Also der findet halt irgendwie raus, der erkennt halt Lügen.
Okay.
Und der müsste sich vielleicht die Folge nochmal anhören und könnte in den Kommentaren dann schreiben, ob das war oder nicht ist.
Kann es sogar an der Stimme erkennen? Oder muss er dich dabei sehen?
Weiß ich nicht. Da musst du ihn fragen.
Wahrscheinlich sind ja auch so in der Mimik ganz oft so Sachen versteckt.
Ja, ich glaube auch so. Wie oft habe ich nach links geguckt oder sowas?
Boah, voll creepy. Aber ein geiler Beruf.
Lügner. Nee, Lügenerkenner.
Ich bin der Lügenpapst von Beruf. So,
ja,
das könnte man sich gut bei Instagram auch reinschreiben.
Leute, checkt die Videos von Dr. Nasher aus und hört euch dann nochmal die Folge an und schreibt in die Kommis, ob diese Geschichte war oder erfunden ist. Und wir klären es in der nächsten Folge auf.
Apropos, ich habe ja auch in der letzten Folge noch angekündigt, dass ich kurz was zum Verein erzähle. Das muss ich jetzt mal kurz
auf jeden machen. Fall.
Ich war nämlich heute, also kurz Themensprung, ich weiß nicht, ob alle mittlerweile auf Stand sind, und wir haben ja auch viele neue Zuhörer sozusagen. Tagträume groß ist ja auf der einen Seite Alex, der den riesigen irren Traum hat, mit Musik erfolgreich zu werden. Und auf der anderen Seite bin ich ja auch mit meinem großen Traum quasi mit dem eigenen Fußballverein an den Start gegangen. Das haben wir, glaube ich, in den ersten Folgen haben wir das quasi angeteasert, besprochen. Und jetzt langsam nimmt es Formen an tatsächlich. Ich hatte heute meinen Termin beim Sportamt.
Mega.
Und es war genau so, wie man sich ein Sportamt vorstellt. Es war nämlich ein älterer norddeutscher Herr, der mich mürrisch begrüßte und eigentlich am Anfang, also der größte Skeptiker überhaupt war, der mich quasi begrüßt hat mit den Worten, Sie wollen also einen Fußballverein gründen, das habe ich hier 10-mal pro Jahr und 10-mal klappt's nicht, was ist denn Ihr Konzept? So, und ich hab mir da schon gedacht, dass da häufiger auch mal Leute sitzen, die dann irgendwie sagen, Fußballverein gründen.
Den ersten FC Bier.
Was brauche ich denn dafür so? So, ne? Also ich glaube, das ist ja generell so bei allen Sachen, das ist, glaube ich, übergreifend, bei allen großen, größenwahnsinnigen Ideen, es scheitert fast immer an Machen. So. Jeder hat mal unter der Dusche irgendwie eine Milliardenerfindung gehabt und jeder hat unter der Dusche mal eine, das müsste man mal machen, Idee gehabt oder ein soziales Projekt oder was dann halt aber dann im Kopf stirbt. So, weißt du? Dass dann der Gedanke ist cool und man überlegt dann immer so, ja, aber wie soll ich das machen? Wie soll ich allein das machen? So, und deswegen haben wir jetzt im Verein, in unserem Konstrukt ganz, ganz viele coole Leute. Ich verrate, wer es ist, glaube ich, erst, wenn es offiziell ist alles, weil der Verein noch nicht durch die Gründungsphase durch, also noch nicht eingetragener Verein ist. Deswegen lasse ich die Namen noch erstmal wieder raus. Aber es passiert und das ist irgendwie, ich habe manchmal, oder heute hatte ich wieder so einen Moment, dass ich in diesem Amt sitze und auf diesen Termin warte und das ist so ein, okay, es passiert jetzt wirklich Moment, weißt du? So ein Moment, was man, glaube ich, auch hat, wenn du auf dem Deichbrand Backstage bist und es ist echt cool, sich manchmal so einen Moment zu nehmen, wo man sagt, okay, fuck, es passiert jetzt gerade echt. Also dieses große Momente oder so, die gehen meistens so schnell vorbei, ohne dass man ganz kurz durchatmet und sich denkt, heilige Scheiße, ist das geil. Und ich nehme das meistens auch vor, wenn ich im Weserstadion bin und ich, also im Weserstadion bei den Heimspielen beschreibe ich immer für die sehbehinderten Personen im Stadion das Spiel. Und ich nehme mir immer, weil ich habe dann auch eine Innenraumakkreditierung, bin also in Bereichen, wo eigentlich sehr, sehr wenige Menschen hinkommen. Und ich sehe quasi ich stehe quasi vor der Kurve sozusagen oder im Stadion, quasi im Innenraum da bei den Spielern und so weiter. Und ich nehme mir immer einen kurzen Moment, wo ich so durchatme und mir diesen Moment gönne, so, es ist geil, gerade hier zu sein zu dürfen, hier arbeiten zu dürfen, an einem Ort zu sein, wo so gut wie keiner hin darf. Und diese Atmosphäre aus so einer Perspektive zu genießen, in die fast niemand bekommt, außer die Spieler selber. Weil man ja auch dann diesen wahnsinnigen Moment hat, aus dem Spielertunnel ins volle Stadion zu gehen, was die Spieler halt ja auch haben. Die kommen aus der Kabine und dann kommen die vor die Augen von 40.000 Menschen. So. Dieser Moment, dieser Einlaufmoment ist, glaube ich, echt krass. Und in abgeschwächter Form hast du den ja auch, weil du auch aus diesem Mini-Raum, aus diesem Tunnel in diesen gigantischen Raum Stadion kommst. Und das ist immer ein heftiger Moment. Und an den wird man sich nie gewöhnen, glaube ich. Ich glaube, das ist so vergleichbar mit als Künstler bei einer großen Bühne das erste Mal rauszukommen, die Leute zu sehen, das Licht geht an, das Spotlight auf die Leute sozusagen, du siehst, wie viele Leute da sind und so. Ich glaube, so ist es vergleichbar. Es ist schon so ein sehr beeindruckender Moment. Einfach hier sind so viele Menschen. Das ist irgendwie, glaube ich, ziemlich krass. Also das meine ich nur mit, so einen Moment hatte ich heute wieder. So ein Fakt, das passiert wirklich Moment. So. Und das ist geil, weil, wie gesagt, es so viele Möglichkeiten gibt, da zu scheitern und an gewissen Dingen nicht weiter zu rennen. Aber das jetzt so weiterzuziehen mit dem Team, mit Aufgabenverteilung und jeder hat so seinen Bereich, den er jetzt abackert und so. Und ich bin aber trotzdem so ein bisschen der, der es alles leitet sozusagen. Ich bin quasi der erste Vorsitzende von diesem Verein und mache die Projektleitung und koordiniere das alles so ein bisschen. Und irgendwie bringt einen das gerade auch in dem Bereich extrem weiter. So einfach so Verantwortung zu haben, aber gleichzeitig sich auf Leute verlassen zu können und möglichst zu vermeiden, dass man irgendwie in so hierarchische Konstrukte kommt, sondern dass man einfach sagt, so alle machen, jeder weiß alles und alle sind irgendwie cool miteinander. Das ist, glaube ich, in solchen Sachen extrem wichtig, so dass man sich krass vertrauen kann und irgendwie alles sagen kann. Und das sagen wir ja in unserer Zusammenarbeit auch immer, dass das einfach die Grundvoraussetzung ist, sich sagen zu können, wenn man was scheiße findet. So. Und,
voll.
Und das ist die größte Kunst. Und ich würde nicht sagen, dass ich das zu 100% beherrsche, aber ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin, dass man es zu 0,0% persönlich nimmt.
Also, voll, ja.
Ey, Kritik.
Ey, vor allen Dingen, wenn du das gleiche Ziel, also du weißt ja, dass du das gleiche Ziel hast. Du weißt ja, du willst irgendwie was Geiles schaffen und du weißt auch, dass es nicht geht, wenn das nicht geil ist.
Aber Kritikfähigkeit ist ein Ultra-Skill. Ohne
mega.
Scheiß.
Mega.
Wenn ich dir sage, den Song finde ich scheiße und du dann ist der erste Impuls ja immer, warum findet der den scheiße? Der versteht den nicht so.
Ja, ja, ne?
Der weiß gar nicht, was der damit sagen will oder der versteht nicht das musikalische dahinter. Also warum findet der scheiße? Aber dann diese Empathie einzuschalten im Kopf und zu sagen, warum findet der das scheiße und vielleicht hat er doch recht und so weiter. Was ja auch wahnsinnig schwierig ist, weil du ja auch immer zugeballert wirst mit Meinung. Also gerade wenn du sowas Persönliches wie ein Song, der dir was bedeutet vom Text her und so weiter. Und wenn du den 10 Leute schickst, und 3 sagen, verstehe ich nicht, 7 finden es ultra geil. Ich stelle mir das so schwierig vor, das Feedback dann so einzuordnen für einen selber, dass man am Ende sagt, ja schade, die 3 feiern es nicht, die 7 schon und ich feiere es aber. Oder selbst wenn 10 sagen, ich finde es scheiße, ob man dann trotzdem sagt, aber ich finde es geil, ist mir scheißegal.
Ja.
Oder nicht. Also wie man sich beeinflussen lässt von Außenmeinungen sozusagen. Das finde ich.
Ich finde es halt immer voll wichtig, dann zu sagen, also ich gebe immer gefühlt auf die Meinung von Leuten, die es potenziell hören, am meisten. Mhm. Weil die sagen ganz häufig nicht, finde ich scheiße, sondern ich verstehe das nicht oder das bewegt mich nicht. Und ich glaube, dass da immer was dran ist. Ich glaube, dass da also entweder ist es Geschmack, aber ja. Du würdest jetzt jemandem, der eigentlich nur Metal hört, auch vielleicht keinen Popsong zeigen. Aber wenn du eigentlich Leute, die deine Musik hören, so, eigentlich musst du die fragen, weil wenn die dir sagen, ja, die irgendwie an der Stelle ist, irgendwie ist das komisch, verliert mich da, dann ist immer mega der wichtige Hinweis, weil dann ist da irgendwas nicht richtig kommuniziert. Und das sage ich auch immer, wenn ich mit Leuten zusammenschreibe, man darf einfach nicht davon ausgehen, dass Leute den Text per se einfach immer verstehen und jede Metapher checken, weil sie nicht den Background und nicht das Hintergrundwissen haben, sozusagen, was du hast. Also du schreibst über eine Situation, die du erlebt hast, du hast viel mehr Informationen zu der Situation in deinem Kopf, aber die benennst du im Text nicht. Deswegen musst du halt immer so ein bisschen das erklärbärmäßig machen, ohne dabei quasi das Gefühl zu verlieren oder die Realness zu verlieren. Und das, finde ich, ist mega die Kunst im Songwriting. So. Ja. Und das ist ja in vielen Sachen so.
Ich finde dieses Gefühl, das habe ich sogar teilweise mit Songs, also ich schreibe eh keine Songs, aber mit Songs, die ich feiere und die ich mit einem bestimmten Gefühl verbinde, wenn ich die jemandem zeige und sage, das ist doch voll der Mega-Song und der feiert den aber nicht, weil er gar nicht diese emotionale Verbindung zu mir hat, weil ich das in irgendeinem besonderen Moment gehört habe oder was auch immer,
ja.
Dann denke ich auch immer so, was, warum findest du das nicht geil? Das ist doch mega. Und ich habe diese Assoziation mit 1000 Sachen und die Person hört einfach den Song nur.
Ja.
Ich finde das so krass, was Musik teilweise so auslöst, weil wenn ich wohne ja ein bisschen außerhalb von der Stadt und ich habe manchmal diese Phase, wenn ich mich mega betrinke in der Stadt und dann fahre ich mit dem Fahrrad, nein, fahre ich natürlich nicht, ich schiebe natürlich, ich fahre dann mit dem Fahrrad nach Hause, immerhin nicht mit dem Auto und höre irgendwie so Mucke von früher, habe ich ganz oft.
Ja.
Und dann ist man im Kopf auf einmal wieder in dieser Phase, wo man 16 ist und hat diese ganzen Gefühle von früher, diese ganzen, teilweise
hat man
auf einmal wieder Personen vor Augen, die man seit 10 Jahren nicht gesehen hat und so, weil diese Musik damals, also die Musik so krass verbunden ist mit damals so. Und zum Beispiel bei den alten Casper-Alben habe ich das voll krass.
Voll.
Ich höre mega gern die alten Casper-Platten und habe so ein Flashback auf früher, auf meine Probleme von damals und dann fühlt man das auf einmal wieder. Das finde ich total Wahnsinn, dass Musik das auslösen kann. So. Also fällt mir gerade nur so ein dazu. Finde ich voll heftig.
Mega krass. Ja, keine Ahnung. Ich habe das halt auch immer, wenn ich irgendwie, wenn ich so Tracks von früher höre, dann ist man gefühlt quasi genau wieder in dieser Epoche seines Lebens, ne? Ist mega heftig.
Ja, Mann, ohne Scheiß.
Und der Witz ist so, wenn du so Tracks hörst, ich finde, du kannst die Tracks zum Beispiel nie isoliert vom Künstler betrachten. Wenn du zum Beispiel einen Casper-Song hörst oder keine Ahnung, Bob Dylan Song oder so. Ich glaube, du hast immer den Charakter neben dir sitzen. Und deswegen feiert vielleicht zum Beispiel jemand, der jetzt einfach nur den Track hört, kann den vielleicht gar nicht feiern, weil das meine ich mit so zusätzlichen Informationen. Wenn du einen Künstler kennst und auch weißt, wie der tickt und du kennst seine Background-Story, seine ganzen Ups und Downs irgendwie, hast du so mitbekommen, dann fühlst du einen Song ganz anders, weil du hörst nicht einfach nur einen Song, sondern du hörst. Das ist so ein Stück, es klingt jetzt so ein bisschen geschwurbelt, aber das ist so gefühlt so ein Stück Seele, was du connectst, wo du hinconnecten kannst.
Total.
Und das ist übrigens das, was ich an Social Media feiere. Dass du die Möglichkeit hast, nicht nur einen Song zu hören, sondern einen Menschen kennenzulernen, sofern der Mensch denn auch wirklich er selbst ist, was voll schwierig ist auf Social Media. Und es lädt halt dazu ein, immer nur Kleinstausschnitte von sich zu zeigen. Aber wenn du, keine Ahnung, heutzutage die Möglichkeit hast, mit einem Künstler irgendwie DMs zu schreiben, auch wenn der groß ist, oder dir seine Stories anzugucken, was halt so bei dem abgeht, dann kannst du auch nochmal viel krasser connecten irgendwie.
Total.
Und du hast nicht nur so eine Kunstfigur, sondern du hast einen Menschen so. Und das finde ich zum Beispiel ganz nice an dieser ganzen neuen Zeit so.
Ja. Was ich, ja. Ja, wie du schon sagst, wenn die Person halt real ist, ne, also wenn sie sich auf Social Media halt nicht darstellt, sondern halt wirklich so ist, wie sie ist, was finde ich auch wahnsinnig schwer, das zu machen, weil selbst man kann sich ja nicht vornehmen, jetzt real zu sein, weil dann wird's ja noch
unreal. Nee, kann man nicht, glaube ich.
Weißt du, dann macht man die Kamera an, denkt sich, jetzt bin ich voll real und denkt sich, holy, wie bin ich überhaupt, weißt du? da kommt man ja in solche komischen Gedankenspiralen rein, so wie bin ich denn überhaupt normal? Also, und dann verhält man sich wieder ganz, ganz komisch, weil man sich gerade fragt, wie man sich verhalten sollte.
Ey, und vor allem, ich glaube, jeder, der so Social Media, also wenn du jetzt Mucke machst oder irgendwas anderes, ich glaube, jeder kennt diesen Moment, wo du, ich glaube, das hilft total, einfach nur stumpf auf sein Bauchgefühl zu hören und zu sagen, wenn sich das irgendwie komisch anfühlt, musst du das lassen.
Ja.
Und ich habe auch schon so häufig so, oh ey, meine ich so echt schon lange irgendwie so Social Media, Instagram, Facebook und so ein Kram. Früher war es ja ganz einfach, war es ja nur Facebook und dann kam das ja erst quasi so richtig. Ja. So häufig Sachen gemacht, wo man sich rückwirkend denkt, boah, Alter, das ist so wack gewesen. Ja. Aber ich glaube, das gehört auch dazu. Ich glaube, du musst halt, und das ist übrigens im Songwriting genauso, du musst wack sein und du musst richtige Scheiße produzieren, damit du merkst, was Scheiße ist und was gut ist und was cool ist irgendwie. Und im Zweifel, wenn du aber, also damit du weißt, damit du dieses Bauchgefühl entwickelst, was eigentlich nicht geil ist so und was du nicht machen solltest. Beziehungsweise auch, man denkt immer, man muss so viel machen, aber manchmal ist das auch echt gut, nichts zu machen.
Mhm.
Wenn du nichts zu sagen hast, dann sag nichts. Und wenn du was zu sagen hast, dann rede darüber umso mehr. Das ist so ein bisschen die Einstellung, die ich irgendwie feiere oder versuche auch irgendwie für mich jetzt gerade so ein bisschen zu leben, ne? Weil es bringt halt einfach nichts, Bullshit zu erzählen. Es bringt einfach nichts, Mann. Dann kommt, es ist immer irgendwie, du fühlst dich hinterher kacke, nur weil du gedacht hast, ja, ich muss jetzt mal wieder was posten, so. Das geht gar nicht, ey.
Ja, vor allem, es gibt ja auch Leute, die das ja perfekt drauf haben, ihr Instagram-Channel so zu füllen, dass man den Eindruck hat, dass die unfassbar viel erleben, dass ihre Welt unfassbar perfekt sind und so. Und dass man, das haben wir ja schon häufiger mal besprochen, dass das ja genau den gegenteiligen Effekt bei den Leuten hat, die dann eher, also wo Social Media dann eher krank macht.
Ja, voll.
Fand ich total interessant letztens auch bei einem Live-Video von Finn Kliemann, wo irgendwie jemand kommentiert hat in dieser Live-Story sozusagen, ich gucke mir jeden Tag den Kram an, den du machst und mir geht es seitdem total schlecht, weil ich ein super schlechtes Gewissen habe, dass ich gar nichts schaffe im Gegensatz zu dir. Dass du so ein Pensum hast und ich meinem Leben niemals daran komme, weil du jeden Tag so hasselst und dadurch habe ich voll die Minderwert. Also so habe ich so ein.
Was hat er da? Hat er darauf was geschrieben?
Ja, er hat es dann gelesen und war dann kurz wirklich so, okay, fuck, das. Also nicht, dass er das noch nie gehört hätte, aber wirklich so, dass ihn das schon kurz bewegt hat und hat am Ende auch da nochmal Bezug drauf genommen. Also hat dann darauf geantwortet und hat dann am Ende, also man hat schon gemerkt, dass ihn das beschäftigt hat, hat zur Verabschiedung nochmal irgendwie so gesagt, so, ey Leute, kriegt kein schlechtes Gewissen, wenn euch das nicht gut tut, was ich hier mache, dann guckt euch das nicht an, so, also.
Voll.
Aber das finde ich krass, dass das halt auch, und da ist diese Person mit Sicherheit nicht die einzige, weil ich habe sowas auch schon mal gedacht, dass sowas auch schnell umschwenken kann von Faszination von dem Typen oder für den Typen hin zu, Alter, warum macht der Typ so viel und warum schaffe ich im Gegensatz dazu gar nichts?
Sich zu vergleichen ist so der schnellste Weg zum Abfuck.
Total.
Ohne Scheiß.
Und das fand ich irgendwie spannend, weil das auch so ein Aspekt ist, über den wenige Leute sprechen. Das fand ich cool, dass er darauf auch so eingegangen ist.
Ist schon fast wieder eine eigene Folge, Alter.
Total.
Das Thema. Ey, ich habe dazu einen Gedanken so. Ich glaube das ja, also ich glaube fest daran, dass es überhaupt, oder ja, keine Ahnung, so ist jetzt auch noch nicht so neu, aber ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass es halt gar keinen Sinn, also dass man sich mit gar keinem vergleichen darf, so, und dass jeder eine eigene Roadmap sozusagen für sein Leben hat. Also jeder ist mega speziell auf seine Art und Weise und jeder hat eine krasse Aufgabe. Und die Krassheit der Aufgabe definiert sich nicht dadurch, dass du irgendwie vor 100.000 Leuten spielst oder vor oder was weiß ich, Millionen von Followern hast oder was kann man auch, oder den Nobelpreis bekommst oder. Du musst nicht sowas Großes machen, so, sondern es gibt eine Aufgabe, die hast du zu erledigen, die kannst auch nur du erledigen. Der Typ, mit dem ich mal produziert habe, ist eine lange Geschichte, ich hoffe, ich darf es jetzt so sagen, ich nenne keine Namen, der hat mal, hat sich auch immer diese Frage gestellt, wollte auch immer was Großes im Leben machen und er meinte, irgendwann ist er in eine Situation gekommen, wo es ihm gelungen ist, einen Selbstmord zu verhindern. Mhm. Und er hat gesagt, dass er gemerkt hat in dem Moment, dass er dafür geboren wurde.
Okay.
Und das ist so, das hat mich so weggehauen. Und er sagt halt, das war das Große, was ich in meinem Leben leisten sollte und ich habe hinterher gewusst, dass ich es geschafft habe.
Krass.
Und seitdem bin ich so pießig. Und das war nicht heftig. Und das hatte nichts mit ihm zu tun. Und er hat nichts für sich persönlich erreicht oder sowas. Und es war etwas, was man für jemand anders getan hat. Mhm. Und genauso kann es deine Aufgabe sein, ein Kind zu bekommen und großzuziehen und irgendwie durch eine schwierige Zeit zu begleiten. Es kann sein, dass du in der richtigen Situation einem Freund helfen konntest, der dann daraufhin mega erfolgreich sein konnte. Oder. Ja, ich glaube, dass es sich voll lohnt, sich einfach nur auf seinen Weg zu konzentrieren und sein Geilstes zu machen. Und wenn du Bock hast und wenn du das fühlst, dass am Wochenende PlayStation zocken der Shit ist, oh, dann zock doch PlayStation, Mann. Und halt dich nicht mit diesem Scheiß auf. Ich glaube, man merkt voll, wenn man sich in sich reinfühlt, was für einen selber richtig ist. Und wenn man sich darauf verlässt, dann empfindet man plötzlich ganz viel Glück so. Und warum nicht sich darauf weiter konzentrieren, anstatt irgendwie so zu sein zu wollen wie Finn Kliman? Weil ich glaube, dass auch der halt heftig Abfuck schiebt zuweilen.
Total.
So.
Auf jeden Fall.
Und halt an seinem Pensum auch echt leidet manchmal. Und
ja.
Voll. Kann man ihn ja mal fragen. Und also das, wer da draußen ihm meine DM schreiben will,
das ob ist er doch auch immer, ist. Das ist auch immer wieder Thema in seinen Songs auch. Also gerade jetzt.
Die Überforderung mit dem auch Workaholic.
Genau, gerade der Song Warten vom neuen Album, der finde ich, der zeigt das ziemlich krass. Auch die Schattenseiten von diesem Leben.
Aber, und mal, du zuerst.
Was du eben gesagt hast, würde ich nur mal bestätigen. Sozusagen. Ich finde das eine wahnsinnig krasse Fähigkeit, quasi vor der PlayStation zu sitzen und diesen Moment zu haben, wo man sagt, ja, das ist aber auch richtig, also das ist gerade vollkommen okay, dass ich hier gerade PlayStation sitze. Weil, schön. Oder dass ich jetzt gerade irgendwie die Schokotorte in mich reinschaufel. Man muss immer überlegen, also mit schlechtem Gewissen essen oder mit schlechtem Gewissen irgendwas machen, was einem gerade nicht gut tut im Sinne für den Körper oder so, aber für den Körper halt mega, für die Seele halt mega ist, so rum. Solange man sich selber eingesteht, ey, das ist gerade cool, das ist gerade das Richtige. Ich weiß, das ist gerade nicht cool, diese Kippe zu rauchen, aber mir tut das gerade voll gut. Ich kenne die Konsequenzen, aber jetzt gerade ist es das Richtige. Das ist eine krasse Fähigkeit.
Ich würde gerne einen Bogen spannen. Ich würde gerne den Bogen spannen und zwar wie folgt, würde ich Bezug nehmen auf das, was du vorhin gesagt hast, und zwar diesen Moment, wo du ins Stadion kommst und einfach einen krassen Moment hast. Und das in Bezug setzen zu dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, weil ich glaube, dass jeder da draußen, vielleicht kann man das so benennen, seinen persönlichen Stadion-Moment hat.
Ja.
Und ohne Scheiß, das kann die Tour mit dem Camper durch Ostdeutschland sein. Das kann das eigene Pony sein oder der eigene Fußballverein oder was weiß ich, der erste eigene Song im Radio oder was auch immer. Und ich würde gern Folgendes testen, und zwar haben wir jetzt auf unserer Instagram-Seite immer so einen animierten kurzen Clip aus der aktuellen Podcast-Folge. Und wenn ihr Bock habt, dann schreibt doch eure Stadion-Momente, die Momente, die ihr auf jeden Fall gerne mal erleben würdet, in die Kommentare unter dem aktuellen Bild zur aktuellen Podcast-Folge auf Instagram. Es würde mich sehr interessieren, was so eure Momente sind, eure kleinen, großen Momente.
Voll cool.
Meiner ist
gespannt.
Die erste Single zu releasen mit Yokai.
Es ist ja noch offen, wann das passieren wird. Aber
nicht mehr allzu bald. Vocal Session ist am 14. 15. Juli. In dem Sinne, haut rein, Boys and Girls.
Bis bald.
Ciao, ciao.